Der Buddhismus ist vieles. Da ist nichts dran heilig. Und wenn du irgendwie den ganzen Tag in Verblendung verbringst, dann ist das eine echte Kunst. Da hat die buddhistische Lehre keine Bedeutung. Du kannst nicht einfach die Haie tot machen oder ganz viel Plastik in den Ozean schmeißen und meinen, dass das keinen Einfluss auf irgendwas anderes hat. Die Richtung einzuschlagen wirkt in dir wie der Endpunkt selbst. Die Dinge sind leer von eigenem Sein. Lebendigkeit ist eine unglaublich wichtige Erfahrung. Jetzt rollt das Auto runter und überfährt ein Lebewesen, sagen wir einen Hund.
Coexist, eine Produktion von Alexander Knöller. Coexist soll eine Möglichkeit sein, Religionen etwas besser kennenzulernen und zu verstehen. Es beansprucht weder Vollständigkeit aller Religionen, noch ein allumfassendes Abbild einer speziellen Religion zu sein. Coexist soll vielmehr als eine Tür oder ein Fenster verstanden werden, welches man aufmacht und hindurchschaut, um zu erkennen, dass es auf der anderen Seite etwas gibt, von dem man noch nichts wusste. Es geht weniger um Politik als um ein grobes Verständnis von verschiedenen Glaubensrichtungen. Die Sendereihe ruft zum Dialog auf und soll zu Gemeinsamkeit, Verständnis und Toleranz ermutigen. Auf das in der Zukunft aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt wird. Wir leben in einer Welt, die bunt, facettenreich und groß genug ist für alle Menschen, Völker und Religionen. Heute? Der Buddhismus. Entstanden in Indien, an der Grenze zu Nepal, und verbreitet über große Teile Asiens, zählt der Buddhismus nun mit über 300 Millionen Anhängern zu einer der großen Weltreligionen. Von Thailand über Bali, Europa bis nach Amerika. Überall trifft man Ableger des Buddhismus. Und genau wie andere Religionen hat der Buddhismus verschiedene Strömungen bzw. Schulen entwickelt. Um zu verstehen, was der Buddhismus ist, traf ich mich mit Nicole Baden, Zen-Buddhistin und Ratsmitglied des leitenden Organs der Deutsch-Buddhistischen Union. Wir sprachen über den Zen-Buddhismus, seine Lehren und seinen Ursprung, über die heiligen Schriften, Karma und Toleranz. Als erstes sprachen wir über eine Definition des Buddhismus und darüber, welche Strömungen es gibt. Worin sind sich alle buddhistischen Schulen einig? Und wonach strebt ein Buddhist? Außerdem klärten wir, wer Buddha eigentlich war und was mit dem lebendigen Buddha gemeint ist.
Also der Buddhismus ist in meinen Augen weder eine Philosophie noch eine Religion, sondern eine angewandte Phänomenologie. Ich würde es weder als Philosophie bezeichnen noch als Religion. Es ist eine angewandte Phänomenologie. Ich glaube, eine Sache, die den Buddhismus auszeichnet, ist, dass je nachdem, welchen Vertreter welcher Schule du fragst, du tatsächlich auch ein Stück weit unterschiedliche Antworten bekommen würdest. Und um da mal ein Beispiel zu bringen, natürlich ist Reinkarnation eine ganz zentrale Lehre in vielen buddhistischen Schulen. Also von den Rinpoches über den Dalai Lama als die bekannteste öffentliche Figur. Das basiert natürlich alles auf der Lehre der Reinkarnation in vielen unterschiedlichen buddhistischen Schulen. Wir speziell, die Tendenz dazu ist im Zen-Buddhismus, glaube ich, in einigen Schulen da, ist das einfach nicht zu betonen. Also unsere Haltung zur Reinkarnation ist weder das gibt es noch das gibt es nicht, sondern einfach nur konzentriere dich halt auf das, was in deiner Erfahrung relevant ist und arbeite mit dem. Und solange ich keine aktuelle Erfahrung von einem vergangenen oder einem zukünftigen Leben habe, ist es für mich nicht relevant. Ja. Aber etwas, was allen Buddhisten, würde ich sagen, gemein ist, ist die Überzeugung, dass geistiges Leiden beendet werden kann. Die Erfahrung und das Vertrauen darauf, dass das, was wir Erleuchtung nennen, sagen wir mal eine transformative Erfahrung, die geistiges Leid beenden kann, dass eine solche transformative Erfahrung möglich ist, dass es einen Weg gibt, geistiges Leid zu beenden. Und dieser Weg ist vom Buddha klar aufgezeigt, nennt sich der achtfache Pfad und ist letzten Endes ein Lebensansatz, der sich in alle Bereiche des Lebens und der eigenen Existenz ausbreitet, der ins, in die Absichten hineingeht, in die Sichtweisen, ins Denken und Sprechen, ins Verhalten und in die Lebensführung, in die Anstrengung oder die Energie, die man ins Leben hineingibt und letztlich auch in die Meditation und in die Achtsamkeit. Und ja, ansonsten ist der Buddhismus, der widmet sich selbst der Aufgabe, zum Wohle aller fühlenden Wesen zu wirken. Also ein Buddhist strebt nach Freiheit von Leid. Das, ich nenne das jetzt mal, das transformative Potenzial der Erleuchtung zu verwirklichen, keinen Schaden zuzufügen, Gutes zu tun, im Sinne aller fühlenden Wesen zu handeln. In meinen Augen muss ein Buddhist es für möglich halten, dass das, was wir Erleuchtung nennen, ist ja ein sehr mystifiziertes Wort, aber ein Buddhist muss es für möglich halten, dass das möglich ist. Muss daran irgendwo glauben, auch wenn man es ja ein bisschen immer ein Stretch, ja, also auch wir praktizierenden Buddhisten erfahren ja nicht ständig Erleuchtung, ganz und gar nicht, sondern häufig ganz im Gegenteil. Und wenn du irgendwie den ganzen Tag in Verblendung verbringst, dann ist das eine echte Kunst, daran zu glauben, dass das, was Erleuchtung genannt wird, möglich ist und dass das die Freiheit von Leid ist. Und dieses Vertrauen, das muss ein Buddhist haben, sonst glaube ich eigentlich nicht, dass die Praxis funktioniert. Und es gibt das, was man Vajrayana nennt, das wird im tibetischen Buddhismus ist es stark vertreten. Dann gibt es die Theravada-Schule, die nochmal andere Ansätze hat und auch in anderen Regionen vertreten ist. Und dann gibt es den sogenannten Mahayana-Buddhismus, dem auch der Zen-Buddhismus entspringt. Und ja, der historische Buddha Siddhartha Gautama war ein Prinz, das kannst du ja auch in allen Geschichtsbüchern gut nachlesen. Der hat vor 2500 Jahren gelebt, beziehungsweise Erleuchtung erlangt. Und der Buddha ist der Ursprung, auf den sich alle buddhistischen Schulen zurückbeziehen. Und eine erste Lehre waren die vier edlen Wahrheiten. Und basierend auf dieser ersten Einsicht und seiner kontinuierlichen Entfaltung vieler weiterer Einsichten hat er auch die Sutren letztlich gesprochen, die dann niedergeschrieben wurden und weitergelehrt werden. Das ist der gemeinsame Nenner, wenn man so will. In der Zen-Tradition ist die Bedeutung des Buddhas die des lebendigen Buddhas. Und da ist das Konzept tatsächlich ein anderes, nämlich dass wir behandeln die Gelöbnisse, die wir empfangen. Ein Schüler des Buddha tötet nicht, ein Schüler des Buddha nimmt nicht, was nicht gegeben ist und so weiter. Fünf Stück davon. Und für das, was im Zen-Buddhismus eine Tokudo-Ordination genannt wird, so wie ich es gelernt habe, ist das Konzept dabei, dass durch das Empfangen der Gelöbnisse, durch das Halten und die Praxis der Gelöbnisse, der Buddha in dir lebendig wird, durch dein eigenes Handeln und deine Aktivität lebendig wird. Das heißt, dann gibt es Wendesätze, wie genau dieser Geist jetzt hier ist Buddha. Also ein Zen-Praktizierender ist dazu angehalten, das, was den Buddha zum Buddha gemacht hat, jetzt und hier, durch sein eigenes, durch sein oder ihr eigenes Sein zu erwecken. Und dann ist das der Buddha.
Anschließend sprachen wir über das buddhistische Menschenbild, über die vier edlen Wahrheiten und über den achtfachen Pfad. Was ist mit »Der Weg ist das Ziel« gemeint? Und was ist eine der wichtigsten Regeln im Zen-Buddhismus? Wir thematisierten die Meditation sowie die wichtigen Eigenschaften der Achtsamkeit und der Aufmerksamkeit.
Buddhismus unternimmt den Versuch, zutiefst verbunden zu sein, also einen Menschen hervorzubringen. Wenn der Buddhismus möchte, hat ein Menschenideal, möchte einen Menschen hervorbringen, der zutiefst mit allem Fühlenden, mit der Welt verbunden ist. Ja? Und aus dieser Verbundenheit heraus sich darauf konzentriert. Mitgefühl, das kommt einem dann ganz natürlich zu. Wenn man eh schon verbunden ist, dann ist es ja auch leicht, empathisch zu sein und mitfühlend zu sein. Und aber eben auch eine mentale, geistige Klarheit und Tiefe aufzunehmen, die wir Weisheit nennen. Also so dieser Mix von Einstellungen, wo der Buddhist, die Buddhistin dann aufgefordert ist, das im eigenen Leben und im eigenen Körper und Geist zu verwirklichen, was ich irgendwie so ansprechend finde. Es ist real, wenn es jetzt hier durch mein Sein real ist. Ansonsten hat die buddhistische Lehre keine Bedeutung. Ja? Und man spricht häufig über die vier edlen Wahrheiten als also die erste Wahrheit, alles Leben ist Leiden, wird häufig übersetzt. Manchmal wird es ein bisschen abgedämpft als Unzufriedenheit oder so. Ich mag das Wort Dukkha sehr gern. Alles Leben ist, das Sanskrit-Wort dafür ist Dukkha. Und Dukkha bedeutet von der Etymologie her sowas wie ein Rad, das nicht auf der Achse zentriert ist. Also wenn du dir das vorstellst an einem Kutschwagen oder so, wenn die Achse ein bisschen rechts oder links ist, dann ist ja das ganze Rad irgendwie, geht immer kreuz und quer. Und dieses Nicht-Zentriert-Sein, das als Dukkha zu verstehen und zu verstehen, also diese Einsicht, die der Buddha da als allererstes mal hatte, alles Leben ist nicht in seiner Achse zentriert. Ja? Und warum denn eigentlich? Und dann kommt die zweite edle Wahrheit, das hat eine Ursache. Und dann gibt es auch dazu wieder einen ganzen Kanon an Lehren, was diese Ursachen sind. Ja. Letztlich kann man sagen, Gier, Hass und Verblendung ist die Ursache des Leidens im Buddhismus. Verblendung sind Sichtweisen, die nicht im Einklang damit sind, wie die Welt tatsächlich existiert. Die Welt existiert tatsächlich als ein Netzwerk von wechselseitigen Bezogenheiten. Du kannst nicht einfach die Haie tot machen oder ganz viel Plastik in den Ozean schmeißen und meinen, dass das keinen Einfluss auf irgendwas anderes hat. Dieses Netz von, also man kann einfach mal das Fachwort dafür, die Interdependenz, die wechselseitige Abhängigkeit nehmen, das ist de facto, wie die Welt tatsächlich existiert. Da können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen. Verblendung wäre es, das auszublenden. Es ist Fakt, dass Menschen geboren werden, leben und dann sterben. Den Tod auszublenden ist eine Verblendung. Und wir können uns auch uns selbst gegenüber ganz massiv verblenden. Ja, also einfach, indem man alles Unerwünschte beiseite schiebt. In der Psychologie wird vieles davon vielleicht dem Unbewussten dann zugeordnet sozusagen. Oder dem Verdrängten, das Unerwünschte oder so. Und Verblendung würde bedeuten, eine derartige Offenheit im eigenen Geist, in der Wahrnehmung, sei es in der Selbstwahrnehmung, in der Wahrnehmung anderer oder schlichtweg in der Wahrnehmung der Welt, darin eine derartige Offenheit zu etablieren, dass du einfach siehst, was du siehst, dass du einfach hinguckst und dann siehst, was da ist und das möglichst wenig verschoben ist oder verschoben oder verblendet ist durch falsche Sichtweisen. Und falsche Sichtweisen entstehen durch Anhaftungen, durch Begierden, durch Hass oder Ablehnungen. Dann zu sagen, es gibt aber ein Ende des Leidens, das ist möglich, ist die nächste Einsicht. Und das ist ein Schritt, der ist, finde ich, bemerkenswert. Man könnte sich auch einfach damit abfinden. Freud hat das ja im Prinzip getan. zu sagen, du kannst bestenfalls weniger neurotisch sein, eine Art von funktionaler Neurose entwickeln. Der Buddha sagt, Leiden zu beenden ist tatsächlich möglich. Und der Weg dahin ist der edle achtfache Pfad. Und in dem Moment wird halt diese Einsicht in die Tatsache des Leidens wird auf einmal zu einer Handwerkskunst sozusagen, die du durch bestimmte Übungen erreichen kannst sozusagen. Oder die, ja, zumindest auf dessen Weg. Du kannst dich auf diesem Weg befinden. Ob du das jetzt erreichst oder nicht, ist dann sogar auch nochmal zweitrangig. Der Weg ist das Ziel, ist, glaube ich, eine wunderbare Formel für die buddhistische Praxis allgemein und mit Sicherheit für die Zen-Praxis, wo so viel Betonung auf das Hier und Jetzt gelegt wird. Ich persönlich finde eine etwas entwickeltere Form von diesem Satz, Directionality functions as the endpoint. Das sind dieses etwas, ist ein etwas dynamischerer Ausdruck, aber im Prinzip sagt es einfach, der Weg ist das Ziel. Die Richtung einzuschlagen wirkt in dir wie der Endpunkt selbst. Ja. Dass du wirklich nach bestem Wissen und Gewissen dich in deinen Absichten verankerst, die Übungen durchführst, dabei Geduld hast und dich im Prinzip darin verortest und dich nicht eben wie, wenn das Ziel wäre, dann beißt du dich ja in den Resultaten fest. Und genau das ist eigentlich ein großes Hindernis in der Praxis. Zen ist speziell eine Entwicklung im Buddhismus, wo man sagt häufig, das ist eine Lehre außerhalb der Schriften. Ja, also wenn du zum Beispiel in den tibetischen Schulen, da gibt es eine bestimmte Abfolge von, wie die Lehren präsentiert werden. Und dann gibt es die Ordensregeln. Und dann gibt es das sogenannte Abhidharma, also wo unterschiedliche Stufen in der Praxis mit unterschiedlichen Lehren begleitet werden. Und im Zen-Buddhismus ist so ganz grob gesprochen die Idee, du bist immer mittendrin in der Erforschung deiner eigenen Erfahrung. Und das stille Sitzen, die stille Meditation ist der Fokus der Praxis. Und das, was im stillen Sitzen auftaucht, wird eigentlich dann zum Thema der Zazen-Praxis gemacht. Also die Zazen-Praxis ist das stille Sitzen sozusagen. Und der Fokus darauf ist im Vergleich zu anderen Schulen sehr stark ausgeprägt. Also es gibt dann schon auch Unterweisungen und auch Vorträge und so, aber wir haben relativ wenig akademisches Studium, zumindest in unserer Tradition. Ja, also in meinen Augen würde ich sagen, Zen ist sitzende Absorption. Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und Absorption sollte man je für sich sorgfältig studieren, aber Aufmerksamkeit ist notwendig, um Achtsamkeit zu praktizieren. Aber letztlich ist die Erfahrung von Aufmerksamkeit, von der Erfahrung her ist es, du kannst deine Aufmerksamkeit auf ein Objekt richten. So wie jetzt habe ich hier wieder mein Glas, ich kann die Aufmerksamkeit auf mein Glas richten. Das heißt aber noch lange nicht, dass da eine Erfahrung von Achtsamkeit entsteht. Ich würde Achtsamkeit definieren als die erlernte Fähigkeit, Aufmerksamkeit auf die Aufmerksamkeit zu lenken. Und dann entsteht, wenn du das lernst, wie du Aufmerksamkeit auf die Aufmerksamkeit richtest, dann entsteht, das postuliere ich jetzt einfach mal, eine andere Art von Erfahrungstiefe, die häufig eher als nicht eine punktuelle Erfahrung, sondern eher also wie ein Feld, ein visuelles Feld oder ein akustisches Feld, also unterschiedliche Sinnesfelder oder ganz allgemein als ein Feld des Geistes wahrgenommen wird. Und darin, in dieser vertieften Erfahrung von einem Feld des Geistes, kann die Aufmerksamkeit dann von Punkt zu Punkt springen, wohin auch immer du sie lenkst. Aber Achtsamkeit ist eigentlich, dieses Feld des Geistes zu entwickeln, indem du immer wieder Aufmerksamkeit auf die Aufmerksamkeit bringst. Und wenn man lernt, den Atem wirklich mit Aufmerksamkeit zu füllen, dann kann man lernen, über den Atem den Körper wirklich mit Aufmerksamkeit zu füllen. Und dann kann das ein Zugang sein, um mit dieser Aufmerksamkeit wirklich bis in die zelluläre Ebene, in das physiologische Funktionieren des Körpers, da kannst du hineinatmen. Und da kannst du auch über den Atem, der Atem ist sowas wie ein Gefährt, also ja, den kannst du auch auffüllen mit, nicht nur mit Aufmerksamkeit, sondern auch mit Qualitäten. Du kannst zum Beispiel liebevolle Güte in den Atem einladen und dann über den Atem das in deinen Körper bringen. Mit dem Atem kannst du Körper und Geist verweben.
Wir sprachen darüber, was Bewege dich nicht im Zen-Buddhismus bedeutet, was die heiligen Schriften, die sogenannten Sutren sind und welche Einflüsse diese auf buddhistische Mönche und Nonnen haben.
Meditation im Zen-Buddhismus ist, dir wird die Haltung beigebracht und dann gibt es eine wichtige Anweisung: bewege dich nicht. Wenn du deine Haltung gefunden hast, dann bewege dich nicht. Und ich würde aus meiner Erfahrung sagen, es ist keine Bezugnahme auf irgendeine Art von Kraft oder Macht außerhalb von einem selbst. Es ist eher die Versenkung in den eigenen Geist oder in den eigenen Körpergeist hinein. Es finden innere Dialoge statt. Ja. Manchmal auch überraschende, aber Meditation an und für sich würde ich nicht als Dialog, sondern als Versenkung bezeichnen. Und der Buddhismus hat Sutren und die können durchaus, glaube ich, als heilige Schriften bezeichnet werden. Man kann dann hinschauen, es gibt durchaus auch Strömungen im Buddhismus, wo das Wort heilig nicht gern gebraucht wird. Man sagt, im Buddhismus ist auch ein Wendesatz, der häufig verwendet wird, nichts von heilig. Da ist nichts dran heilig. Also insofern ist das Wort heilig so ein bisschen ein Aufhänger. Aber die Sutren werden zutiefst respektiert und mit großer Ehrfurcht behandelt. Und die Sutren, von denen gibt es einige, die wichtigsten im Zen-Buddhismus. Das Wichtigste ist das Herz-Sutra. Und das Diamant-Sutra und das Lotus-Sutra. Und wir sagen, lass die Heilige Schrift, lass das Sutra nicht dich wenden, sondern wende du das Sutra. Ja, das wäre sowas wie eine Heilige Schrift, weißt du, ins Regal zu packen und zu sagen, die Heilige Schrift wendet dich, die macht dich, die macht, du sollst lernen, was sie ist. Ja, also da geht es immer um Verkörperung. Da geht es nicht darum, irgendwie das Sutra auswendig zu kennen, für uns zumindest nicht im Zen-Buddhismus, nicht das Sutra auswendig zu können und zu verstehen, also auch nicht philosophisch zu verstehen, sondern deshalb habe ich diesen Unterschied vorhin gemacht. Es ist in dem Sinne keine Philosophie, sondern eine angewandte Phänomenologie. Und wenn du auch nur einen einzigen Satz nimmst aus dem Sutra und schaust, was für einen Unterschied, wie du diesen Satz in Kontrast bringen kannst, mit einem Satz, der, sagen wir mal, für dich wahr ist. Nehmen wir mal dieses wieder mit dem beständig. Das ist ja der normale Mensch hat kulturell geprägt eine solche Erfahrung von der Welt. Das ist beständig. Und das in Kontrast zu bringen mit der Sichtweise, es ist immer im Wandel begriffen. Diesen Kontrast zu studieren. Und wenn du nur einen Satz nimmst, dann studierst du das Sutra damit und du machst es dir zu eigen. Also das Ziel des Studiums in unserer Lehrlinie ist die Verkörperung. Und die Sutren sind Reden, die der Buddha gehalten hat, ja, und die dem Buddha zugeschrieben werden. Und das Herz-Sutra, also das müsste man vielleicht einfach lesen.
Das Herz der vollkommenen Weisheit, Sutra. Avalokiteshvara, Bodhisattva, in tiefste Weisheit versenkt, erkannte, dass die fünf Skandhas leer sind und verwandelte damit alles Leid und allen Schmerz. Form ist nichts anderes als Leere und Leere ist nichts anderes als Form. Form ist identisch mit Leere Und Leere ist identisch mit Form. Und so ist es auch mit Empfindung, Wahrnehmung, geistiger Formkraft und Bewusstsein. Alle Dinge sind in Wahrheit leer. Nichts entsteht und nichts vergeht. Nichts ist unrein, nichts ist rein. Nichts vermehrt sich und nichts verringert sich. Es gibt in der Leere keine Form, keine Empfindung, Wahrnehmung, geistige Formkraft und kein Bewusstsein, keine Augen, Ohren, Nase, Zunge, Körper oder Geist. Es gibt nichts zu sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen oder denken. Keine Unwissenheit und auch kein Ende der Unwissenheit. Kein Altern und keinen Tod, noch deren Aufhebung. Kein Leiden und keine Ursache des Leidens. Kein Auslöschen und keinen Weg der Erlösung. Keine Erkenntnis und auch kein Erreichen, weil es nichts zu erreichen gibt. Leben Bodhisattvas, Pranya Paramita und ihr Geist ist unbeschwert und frei von Angst. Befreit von allen Verwirrungen, allen Träumen und Vorstellungen, verwirklichen sie vollständiges Nirvana. Alle Buddhas der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft leben Pranya Paramita und erreichen damit die höchste Erleuchtung. Erkenne deshalb, dass Pranya Paramita das große Mantra ist, das strahlende Mantra, das unübertroffene Mantra, das höchste Mantra, dies ist die Wahrheit ohne Fehl. Deshalb spricht das Pranya Paramita Mantra Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisva.
Anschließend thematisierten wir das gerade gehörte Herzsutra. Wir sprachen über Leere, über Trennung, Verbindung und das sogenannte Beziehungsgeflecht auf der Welt. Was ist Wachbewusstsein, Beständigkeit, Veränderung und was ist Dharma? Was bedeutet es zu leben? Und was zu sterben?
Wir praktizieren mit dem Herzsutra. Und da sind Sätze drin wie Form unterscheidet sich nicht von Leerheit, Leerheit unterscheidet sich nicht von Form. Und jetzt als Praktizierender bist du dann angehalten, diese unterschiedlichen Sätze zu untersuchen in deiner eigenen Erfahrung. Zu gucken, was ist eigentlich mit Leerheit gemeint. Das ist ja ein Konzept, das es in der westlichen Kultur gar nicht gibt. Und eine Sache, die vielleicht zur Leerheit wichtig ist zu verstehen, ist, es ist nicht das Gegenteil von voll. Also es wird häufig als Leerheit wird häufig als Nihilismus missverstanden, so wie Leerheit in unserer Lehrlinie gelehrt wird, ist es aber letztlich, es gibt sowas wie eine Erfahrung von wechselseitiger Abhängigkeit, der wir uns ja auch ökologisch immer mehr gewahr werden. Ja? Also wenn die Bienen aussterben, dann haben wir alle ein Problem. Und diese wechselseitige Abhängigkeit kann auch tatsächlich erfahren werden. Mehr und mehr, je mehr man seinen Blick darauf richtet und sensibler dafür wird, wie zum Beispiel diese Begegnung oder jede Begegnung mich beeinflusst und mein Wirken beeinflusst und man beginnt, die Dinge mehr als Ereignisse und mehr als Aktivitäten zu sehen. Ja, also nicht den Baum als das Ding, das da steht und das irgendwie für sich getrennt von allem anderen ist, sondern mehr als das, was die ganze Zeit über sich in Aktivität und in Bewegung befindet, wo die Insekten den Baum zum Baum machen, ja, und wo das Licht, das Sonnenlicht und der Regen und der Boden und die Wurzeln und das Ganze drumherum essentiell nicht getrennt sind von dem, was wir Baum nennen. Und diese Art von Erfahrung, dieser Blick auf die Welt kann ein Tor sein, um letztlich dieses Gefühl irgendwie für alles, was existiert, zu bekommen. Und dann sagt man, also darauf basierend, wenn man so einen Zugang mal gefunden hat, dass man wirklich beginnt, sich das anzueignen. Das kann man wirklich über Übung einfach immer mal wieder innehalten und zu sagen, das ist nicht getrennt, ja, oder was auch immer man da für einen Wendesatz benutzen möchte und sich das auch wirklich vor Augen zu führen. Also zu schauen, wie, sagen wir, das Glas, das hier jetzt steht, wie es auf diesem Schrank hier steht und ohne den Schrank da gar nicht so stehen könnte, wie es steht. und wie die Erfahrung davon sich auch durch die Lichtverhältnisse und auch dadurch verändert, ob ich gerade Durst habe oder nicht, dann ist es auch ein anderes Glas Wasser, je nachdem, wie ich mich damit in Beziehung setze. Also im Prinzip wirklich sich anzugewöhnen, die Welt als Beziehungsgeflecht wahrzunehmen und die Dinge als Aktivitäten. Und eine solche Übung in unserer Praxis, so wie ich sie lerne, kann einen dafür öffnen, letztlich zu sehen, und da kommt dann auch so ein Satz, der im Herzsutra steht, die Dinge sind leer von eigenem Sein. Ja, und dieses Leersein, da kommt auch dieses Wort leer auf wieder und bedeutet eben in diesem Kontext zu sagen, das ist der Baum, und dich darauf festzunageln, als ob das was Festes wäre, was so ist und sich nicht ändert. Das ist Verblendung. Und darauf verweist das Herzsutra. Das ist einer der vielen Punkte, auf die das Herzsutra verweist. Und es bringt einem auch bei, auch dazu gibt es Sätze im Herzsutra, den Geisteszustand, den wir jetzt in unserer Lehrlinie nennen, wir das Bewusstsein, also das ganz normale Wachbewusstsein, dessen Job und wichtige Aufgabe im Prinzip darin besteht, die Welt vorhersehbar zu machen und ihr Bedeutung zu verleihen. Und ja, vielleicht ist diese Vorhersehbarkeit, ist, glaube ich, so der wichtigste Job des Wachbewusstseins und die Bedeutungshaftigkeit. Aber indem wir sie vorhersehbar machen, tun wir auch so, als ob alle Dinge getrennt voneinander existieren und als ob sie beständig wären. Und das sind zwei Sichtweisen, die in der buddhistischen Praxis, die man über Übung dekonstruiert eigentlich, wo du wieder zurückgehst und dich fragst, ist das wirklich beständig? Oder ist das in Bewegung? Kann ich das, wenn ich eigentlich weiß, dass es mal rein jetzt wissenschaftlich, dass es eigentlich nicht beständig ist, sondern es sich ständig verändert, kann ich das tatsächlich auch erfahren? Müsste doch eigentlich möglich sein. Wenn es so ist, dann muss ich es doch auch erfahren können. Und diese Art von Auseinandersetzung zwischen Sinneswahrnehmung und dem Einfluss von Sichtweisen auf die Sinneswahrnehmung und dann die absichtsvolle Veränderung der Sichtweisen und zu schauen, wenn ich meine Sichtweisen verändere, zum Beispiel mir einmal dich anschaue und sage beständig, beständig, du bist beständig, du wirst immer so sein, wie du bist, und dann schaue, was für ein Gefühl entwickelt sich dann? Wie fühle ich dich dann? Und dann das Ganze wieder rumdrehe und sage, vergänglich oder vielleicht in Veränderung, immer im Wandel, immer im Wandel, immer im Wandel. Und dann schaue, wie erfahre ich dich dann? Gibt es dann einen Unterschied in dem Gefühl, das ich empfinde? Diese Art von Erforschung ist eigentlich, würde ich sagen, die Auseinandersetzung mit dem, was wir Heilige Schriften nennen. Ja, also sich beizubringen, Situationen nicht so sehr als was Kontinuierliches wahrzunehmen, sondern als eine Abfolge von Momenten. Und auch die Unterschiedlichkeit von Moment zu Moment wahrzunehmen. Und auch darin offen für diese Veränderungen zu sein, weil die haben vielleicht tatsächlich was verändert. Ja, vielleicht ist durch einen Blick in den Augen ein schlechtes Gefühl zu einem guten Gefühl geworden. Und dafür diese minutiösen Veränderungen offen zu sein, auch diese kleinsten Einheiten, also sprich das Wahrgenommene zu lernen, darin immer wieder die Öffnungen im Fluss der Wahrnehmung wahrzunehmen, die Wahrnehmung einzuteilen in kleinste Einheiten, auch das ist Dharma. Ja, also die leere, kleinstmögliche Wahrnehmungseinheit und das, was inmitten von Veränderungen Ort und Stelle bleibt. Und was es bedeutet zu leben, ich würde es gern mit den Satz, was bedeutet es zu leben, gern umformulieren in Lebendigkeit, ist eine unglaublich wichtige Erfahrung. Was das Leben dann konkret bedeutet, das kann ja wieder jeder Einzelne für sich ein Bedeutungsnetzwerk erfinden und stricken und aufbauen und darin navigieren. Aber dieser Grundpunkt, sich auf die Lebendigkeit zu besinnen, auf das, was vital ist, auf das, was für einen echt ist. Ohne das glaube ich, dass also die Art von buddhistischer Praxis, die ich kennengelernt habe, die geht ohne, die basiert darauf. Daran Das ist so wie der rote Faden, an dem du dich entlanghangelst. Lebendigkeit ist vielleicht die wichtigste Erfahrung in der Praxis, würde ich sagen. Sterben heißt loslassen, würde ich sagen. Und das ist alles.
Zum Ende redeten wir über Karma, intentionale Handlungen und über die Unterschiede zwischen Mann und Frau. Außerdem darüber, wie tolerant der Buddhismus ist und was ihn so einzigartig macht.
Karma ist die Definition, die ich gelernt habe. Das ist, sind die Konsequenzen oder die Wirkungen von absichtsvollen Handlungen. Und um da mal ein Beispiel zu bringen, wenn du mit einem Auto auf dem Berg stehst und du bist in Gedanken, hast vielleicht einen schlechten Tag, gehst raus und vergisst die Handbremse anzuziehen. Jetzt rollt das Auto runter und überfährt ein Lebewesen, sagen wir einen Hund. Wenn du die Handbremse gar nicht, das war gar nicht deine Absicht, die nicht anzuziehen, du wolltest das eigentlich, dann wäre das, dann hast du zwar die Konsequenzen dieses Unterlassens zu tragen. Insofern kann man auch da schnell sagen, das ist dann dein Karma. Du musst dann mit diesen Konsequenzen leben. Aber in meinem Verständnis ist das eigentlich eine falsche Verwendung des Wortes Karma, sondern Karma ist das, was du tatsächlich durch intentionale Handlungen anhäufst. Also da müsste man unterscheiden zwischen, natürlich muss man so oder so mit den Auswirkungen des eigenen Handels leben. Aber es ist vielleicht das innere Leben mit den eigenen Absichten, wie aber natürlich auch die Auswirkungen, die eigenen Absichten haben. Aber die Absichten spielen eine zentrale Rolle. Und die Arbeit mit Absichten, also ich reduziere und ich weiß, dass das nicht ganz... Ich stelle mir jetzt vor, wenn sowas hier jetzt andere praktizierende Buddhisten hören, kann ich mir gut vorstellen, dass da ein paar Zehennägel hochklappen. Weil ich weiß, dass Karma ganz für viele praktizierende Buddhisten, Buddhistinnen wirklich ein ganz zentraler Begriff ist. Wir stellen in unserer Lehre tatsächlich die Arbeit mit den Intentionen und auch diesen intentionalen Aspekt von Karma in den Mittelpunkt. Wir würden sogar, um da jetzt wieder auch vielleicht Unterschiede zutage zu bringen, auch in deinem Beispiel vorhin, wie ist das, wenn ich eine Mücke tot mache, ja? Dann auch da wieder, ist deine Absicht, vielleicht stört sie dich ja gar nicht und du machst sie einfach nur tot, weil du das halt willst, weil dir es nichts ausmacht, dass sie tot ist. Oder ist es ganz anders, dass du wirklich arbeiten musst zum Beispiel und diese Mücke ist die ganze Zeit so, dass sie in deinem Gesicht rumsticht und so. Und du machst es eher, dass du dir ins Gesicht haust, weil du dich selbst versuchst zu schützen. Und es ist vielleicht ein Reflex, ja. Auch dann ist die Absicht, obwohl es die gleiche Tat ist, ist die Absicht wieder eine andere. Und natürlich ist beides intentional. Auch der Reflex ist irgendwo intentional, aber es ist wieder eine andere Art von Intentionalität. Wir stellen in unserer Praxis eben die Arbeit mit den Intentionen auch was die Arbeit mit Karma betrifft, komplett ins Zentrum. Also wenn du dann so fragst, ist für mich als Praktizierende die Gelöbnisse, also sprich die 10 Intentionen, auf die ich mich eingelassen habe, zu denen ich sage, das mache ich, das ist meine absolute Priorität, ist das völlig zentral. Was ehrlich gesagt in meiner Gedankenwelt keine Rolle spielt, ist, dass es dann gutes Karma macht, sondern es ist einfach das, was sich richtig anfühlt. Und insofern ist dieser Begriff Karma, taucht in meiner Praxis so gut wie gar nicht auf, sondern ich beschäftige mich einfach mit dem, was jetzt hier ist und der Frage, wie kann ich hier jetzt nach bestem Wissen und Gewissen meine buddhistischen Gelöbnisse, meine Absichten aktualisieren sozusagen. Es gibt buddhistische Richtungen, da ist es so, dass Männer Frauen vorgestellt sind. Dann gibt es Strömungen, in denen man dagegen vorgegangen ist und man das eigentlich nicht möchte, es aber de facto auch immer noch so ist. Und es ist interessanterweise so, dass sich deutlich mehr Männer zum Mönch ordinieren lassen als Frauen zur Nonne. Aber von der gesamten Grundauffassung her sollte es jetzt im Zen-Buddhismus überhaupt keinen Unterschied machen, ob jemand ein Mann oder eine Frau ist. Da müsste man wirklich in die einzelnen Gruppen hineingehen. Ich glaube, das wird ganz unterschiedlich gelebt. Also so wie ich es kennengelernt habe, sollte das überhaupt keinen Unterschied machen. Und mein eigener Eindruck, und es ist tatsächlich auch ein Grund dafür, dass ich mich für den Zen-Buddhismus entschieden habe, ist, dass der Zen-Buddhismus ultimativ tolerant ist. Also was ich damit meine, ist, die Haltung, die ich vom Zen kennengelernt habe, ist, Zen-Geist ist Anfängergeist. Und das bedeutet so viel wie, du gehst in jeden Moment mit einem komplett offenen Geist hinein und nimmst gar nichts als gegeben hin. Aber auch gar nichts. Und da ist eine Gleichwertigkeit. Und das empfinde ich auch, oder wird in unserer Praxis als ein Ideal auch dargestellt, sich wirklich immer dann zu schauen, wenn du eine Vorliebe oder eine Abneigung ins Spiel bringst. Eins der ersten Lehrsätze, die ich gehört habe, ist, der große Weg ist gar nicht schwierig. Wähle nur nicht aus. Suche nur nicht aus und wähle nur nicht aus. Und in anderen Worten, also schau wirklich einfach, dass du in jedem Moment eine Art von klarer Ausgewogenheit und Offenheit und Freiheit von Vorlieben und Abneigungen realisierst oder verkörperst. Und das würde ich sagen, wäre schon auch, ist schon auch, kann man eine Quelle für Toleranz nennen, weil dann ist alles gleichwertig und alles möglich. Und ich kann dir sagen, was den Buddhismus für mich ausmacht. Das ist tatsächlich der Fokus auf das, was sich lebendig anfühlt. Weil das ist eine Erfahrung, der ich vertraue. Zutiefst vertraue. Und es ist diese Grundhaltung von dieser Art, diese kompromisslose Offenheit und Unvoreingenommenheit eigentlich, die mir einfach enorm wertvoll ist.
Abschließend. In dem Gespräch thematisierten wir, wonach der Buddhismus strebt. Die Beendigung von geistigem Leid. Zentrale Lehre sind die vier Wahrheiten. Alles Leben ist nicht in seiner Achse zentriert. Die Ursachen dafür sind Gier, Hass und Verblendung. Es gibt ein Ende des Leidens. Der Weg dorthin ist der edle achtfache Pfad. Meditation im Zen bedeutet, finde deine Position. Und dann bewege dich nicht. Die heiligen Schriften des Buddhismus nennt man Sutren. Es sind Texte, die dem Buddha Siddhartha Gautama zugesprochen werden. Eine der wichtigsten Erkenntnisse des Buddhismus ist, nichts ist von Beständigkeit. Alles ist im Wandel. Sterben bedeutet loslassen. Wir leben in einer Welt, die sich großen Herausforderungen gegenübersieht. Die Verschmutzung von Land und Meer, das Absterben der Natur, von Gier und Macht getriebene Konflikte. Begreifen wir also endlich, dass nur die Menschheit gemeinsam überleben kann. Nicht trennend, sondern verbindend durch den Glauben. Jeder für sich. Gegenseitige Akzeptanz und Respekt. Gemeinsam verbunden durch das Wissen, Teil eines Ganzen zu sein. Einer Erde. Einer Menschheit. Einer Familie. Koexistenz.